Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo. Ja, wer von Ihnen gerne malen möchte, aber nicht genau weiß, wie, für den sind die Videos von Bob Ross ein guter Einstieg. Der berühmte Fernsehmaler hatte bis 1994 seine eigene Sendung, in der er Landschaften malte und auch die Zuschauer motivierte, mitzumalen. Bis heute werden die Clips im Netz geteilt.
Go out and talk to a tree. Make friends with it. Spend some time looking at trees. See what makes them work.
Also einfach mal nach draußen gehen, sich mit einem Baum anfreunden und gucken, wie die eigentlich wirklich aussehen. Wobei bei seiner meditativen Stimme schauen, glaube ich, mehr Leute entspannt zu, als dass sie wirklich mitmalen. Zurzeit werden Bob Ross Gemälde versteigert, und zwar um das Fernsehen in den USA zu retten. Wie genau, klären wir in der nächsten halben Stunde. Und ist das Kino noch zu retten? Netflix möchte ein großes Hollywood-Studio kaufen. Besprechen wir alles gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Wer ein Abo beim Streamingdienst Netflix hat, hatte die letzten Tage eine E-Mail im Postfach, mal nicht um für eine neue Serie zu werben, sondern betreff Warner Brothers kommt zu Netflix. Das klingt so, als wäre es eine beschlossene Sache, was seit Tagen im Gespräch ist. Also dass der eher neue Streamingdienst Netflix das altehrwürdige Hollywood-Studio Warner Brothers kauft. Und zwar für 83 Milliarden Dollar. Das klingt viel, aber es wird noch mehr. Gestern gab es nämlich auch die Nachricht, dass ein anderes Studio, nämlich Paramount Skydance, ebenfalls für Warner Brothers geboten hat. Und zwar mehr, 108 Milliarden Dollar. Das ist jetzt alles sehr wirtschaftlich, aber zu Paramount Skydance muss man noch wissen, die sind von der Milliardärsfamilie Ellison erst übernommen worden. Das sind Oligarchenfreunde von US-Präsident Trump. Was diese Marktbewegung fürs Kino, den Film, die Kunst, die Gesellschaft, also auch für die Zuschauer bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Regisseur Christoph Hochhäusler. Sein jüngster Film Der Tod wird kommen hatte beim Festival von Locarno Premiere und kommt nächstes Jahr in die deutschen Kinos. Jetzt ist aber erstmal live hier im Kompressor. Hallo, Herr Hochhäusler.
Hallo, hallo.
Wie verfolgen Sie denn als Filmemacher dieses Schauspiel oder den Wirtschaftskrimi, also dass die Filmwirtschaft uns da gerade bietet für einen Filmstoff, steckt da ja einiges drin. Ne? Tradition trifft auf Emporkömmlinge, dazu politische Interessen und ganz viel Geld.
Absolut. Das ist einerseits natürlich ein spannender Wandel, der sich vollzieht, aber auch ein Horrorfilm, muss man sagen, weil er letztlich auch Auswirkungen haben wird auf Zuschauer hierzulande auch. Auf das Kino, auf überhaupt den Stand der Dinge in Sachen Film, glaube ich.
Ja, was für Auswirkungen es hat, können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Also ich wollte erstmal fragen, wie passt das überhaupt zusammen? Also dass ausgerechnet Netflix Warner Brothers kaufen will, weil ich meine Netflix als Streamingdienst, also gut, die bekommen auch Oscar-Nominierungen für ihre Produktionen, ne? Aber die schlucken jetzt dieses Filmstudio mit der langen Geschichte und zum Beispiel jetzt wieder mit einem neuen großen Namen, ne? One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio. Die haben jetzt gerade 9 Nominierungen für die Golden Globes bekommen, wäre also der jüngste große Name. Also wie passen Netflix und dieses altehrwürdige Studio überhaupt zusammen?
Also ich glaube, der Zusammenhang, den man erstmal sehen muss, ist, dass wir in so einem neuen Monopolkapitalismus stecken. Und der betrifft ganz besonders die Tech-Branche und den angegliederten Entertainment-Sektor sozusagen. Und in diesem Monopolkapitalismus geht es darum, mit großer Geschwindigkeit, aber auch einer zähen Geduld, so etwas wie eine Marktvorherrschaft herzustellen. Und nachdem die sogenannten Streaming Wars jetzt erstmal entschieden sind und Netflix da mehr oder weniger als unangefochtener Sieger hervorgegangen ist, geht es jetzt darum, wie kann man diese enormen Kosten, die diese Streaming Wars ausgelöst haben, man muss dann nämlich in Unsummen investieren ins Programm, um sozusagen die Konkurrenz auszustechen, um letztlich irgendwann dann in diesem Long Game höhere Gebühren verlangen zu können. Jetzt müssen Kosten erstmal reduziert werden, jetzt muss konsolidiert werden und in Netflix selber, glaube ich, gibt es ja gar nicht mehr so viel Potenzial zu sparen. Und dann bietet sich natürlich immer so ein Merger an für sowas.
Also alles wirtschaftliche Themen. Und wir haben immer noch nicht einmal über Film und Inhalte gesprochen. Und also ich höre daraus, dass es eigentlich nur wirtschaftlich passt. Dazu passt auch, dass die US-Korrespondentin der Zeit in einem Text die Vermutung geäußert hat, dass Netflix gar nicht übernehmen will, sondern einfach mal in die Bücher gucken will, um den Preis hochzuhalten. Was sagen Sie dazu?
Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, darüber wird auch spekuliert, dass sie eigentlich Warner zerstören wollen, dass sie im Grunde einfach nur Konkurrenz wegkaufen, um sie vom Markt zu haben, weil die beiden Geschäftsmodelle sind ja sehr konträr. Also bei Netflix geht es darum, dass man sein Abo nicht kündigt. Bei Warner geht es darum, aus dem Haus zu gehen, um einen Film zu gucken. Also ich meine jetzt, das ist sehr vereinfacht, aber es ist schon eine letztlich stark kulturell verschiedene Strategie im Umgang mit dem sogenannten Content.
Also bei Netflix dranbleiben, bei Warner Brothers raus ins Kino. Kommen wir mal auf die politische Einflussnahme zu sprechen. Ich habe es ja gerade angesprochen, ne? Also wenn Paramount zum Zuge käme, wir erinnern uns, also Paramount mit den neuen Trump-nahen Besitzern, wäre das dann die Lösung in Trumps Sinne? Also nicht Netflix, sondern Paramount. Was stünde da zu befürchten aus Ihrer Sicht? Nur noch Filme mit ja alten weißen männlichen Helden und einer traditionellen Hausfrau zu Hause, wie schon jetzt gescherzt wurde?
Ich glaube, für Trump noch wichtiger ist die Kontrolle über die eher liberalen Nachrichtenmedien, die zu Warner gehören, also CNN zum Beispiel. Das ist ja ein Bereich, der Netflix gar nicht interessiert. Eben würde Netflix wahrscheinlich abstoßen. Insofern würde sich da die Frage dann auch nochmal stellen. Aber letztlich geht es da weniger nur um die Medienkonzentration selber, sondern auch um eine Meinungskonzentration oder Meinungsmacht einfach. Und Ellison hat ja schon angedeutet, dass er da gerne bereit ist und die anderen Investoren, die da jetzt mit beispringen, genauso im Grunde das angebliche linke Meinungsmonopol, was es nie gegeben hat, zu brechen. Also umgekehrt, um eine Medien Welt zu schaffen, in der eben bestimmte dissidente Stimmen nicht mehr vorkommen.
Ich würde gerne zum Abschluss nochmal nach Deutschland mit Ihnen schauen. Also hier wird ebenfalls gerade über die Filmwirtschaft gestritten. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat ein Konzept erarbeitet. Da geht es darum, ob man die Streamer wie Netflix gesetzlich zu Abgaben in Deutschland verpflichten kann oder auf eine, wie von Weimer wohl bevorzugt, eine Selbstverpflichtung setzen kann, ne? Also um die lokale Filmbranche, um in die zu investieren. Wie schauen Sie auf die Übernahme in den USA vor diesem Hintergrund?
Ja, da gibt es natürlich schon Zusammenhänge insofern, als dass diese ohnehin sehr meiner Meinung nach naiv oder euphemistische Idee, die Weimar da zum Markt trägt, nämlich man könnte diese Giganten mit freiwilligen Abgaben verpflichten, die wird dann noch mal lächerlicher, wenn man so einen Megakonzern wie einen zum Beispiel vereinten Netflix-Warner-Konzern hätte. Die sind einfach um so viele Faktoren größer und mächtiger, dass man mit einer freiwilligen Abgabe, glaube ich, einfach ganz wenig nur erreichen kann. Frankreich als Gegenbeispiel hat ja gezeigt, dass man sehr wohl auch in Europa mit Streamern zu einer Selbstverpflichtung kommen kann. Nein, keine Selbstverpflichtung, sondern einer Verpflichtung, also einem Zwang, was dann eben einzahlt ins französische Kino zum Beispiel. Das ist eine Säule, auf die der deutsche Film enorm wartet und hofft. Und dass Weimar dem nicht entgegenkommen will, ist enorm enttäuschend. Und vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen eigentlich noch weniger haltbar.
Also mal abwarten, was jetzt wirklich bei dieser Warner Brothers Übernahme bei rauskommt. Erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen hier live im Deutschlandfunk Kultur. Danke an Regisseur Christoph Hochhäusler.
Gerne, gerne.
Wir haben gerade über die Filmbranche in den USA gesprochen. Jetzt kommen wir zum öffentlichen Fernsehen dort. Das steckt in einer finanziellen Krise nach gestrichenen Zuschüssen der US-Regierung. Abhilfe kommt jetzt ausgerechnet von einer verstorbenen Fernsehlegende. Bob Ross, der berühmte Fernsehmaler, hatte seine eigene Sendung, in der er Bilder malte. Landschaften, Bäume, glückliche kleine Bäume, happy little trees, wie er gerne sagte. Was ist aus diesen Bildern eigentlich geworden? Werden die auf dem Kunstmarkt versteigert? Nein, sie werden gerade versteigert, aber um das öffentliche Fernsehen finanziell zu unterstützen. Wir haben unseren USA-Korrespondenten Jasper Barenberg auf die Suche nach den Bob Ross-Gemälden geschickt.
Hi, welcome back. Certainly glad you could join me today. Got your paint set up?
Eine Staffelei vor schwarzem Hintergrund, davor Bob Ross, das Hemd weit aufgeknüpft, die Farbpalette in der Hand.
Let's start out today with a least little touch of cad yellow into the large brush. Just tap a little color in there.
Mit sanfter Stimme führt der Maler vor, wie man mit einem breiten Pinsel und Gelb, Ocker oder Rot einen dramatischen Abendhimmel auf eine leere Leinwand zaubern kann, wie ein Ölgemälde Gestalt annimmt in knapp einer halben Stunde.
Such a beautiful day. Let's do a fantastic, bright, shiny painting today.
Jeder kann ein Maler sein. Aus diesem Grundgedanken hat Bob Ross ein Kunstimperium geschaffen. Mehr als ein Jahrzehnt lief seine Sendung The Joy of Painting im öffentlichen Fernsehprogramm PBS von 1983 bis zu seinem Tod 12 Jahre später. Bis heute werden die Folgen von Stationen im ganzen Land ausgestrahlt.
Sincerely hope you've enjoyed it. I look forward to seeing you again next time. And until then, from all of us here, happy painting. God bless.
Heute verwaltet die Firma Bob Ross Incorporated den Nachlass des Künstlers, vertreibt Farben, Malwerkzeug und Bücher über die spezielle Technik des Malers, bietet Kurse dazu an. Die Gemälde aus den Sendungen verwahrt Firmenchefin Joan Kowalski in einem Lagerhaus in Virginia in der Nähe von Washington D.C. Etwa 1000 sind es nach ihrer Schätzung, nur wenige Werke sind in privaten Händen. Ab und zu kommt eines auf den Markt bei eBay oder auf anderen Plattformen. Joan Kowalski hat nie zuvor daran gedacht, Bilder aus ihrem Bestand zu verkaufen, bis zu diesem Sommer, als ihr eines Nachts im Bett der Gedanke kam, einige für einen guten Zweck zu Geld zu machen.
It was really just me laying in the bed one night thinking, we could raise money with these paintings. We've just always hung on to them. We could actually do something.
Gerade hatte Donald Trump dem öffentlichen Rundfunk einen schweren Schlag versetzt. Noch in der Amtszeit von Joe Biden hatte der Kongress rund $1 Milliarde an Zuschüssen bewilligt für die Angebote des nationalen Radioprogramms NPR und des nationalen Fernsehprogramms PBS. Für hunderte Rundfunksender im ganzen Land, die diese Angebote ausstrahlen. Doch Donald Trump sorgte dafür, dass der Kongress mit der Mehrheit seiner Republikaner diese finanzielle Unterstützung widerrief. Radikal linke Monster nannte der Präsident NPR und PBS. Das Weiße Haus sprach von woker Propaganda, verkleidet als Nachrichten. Die Antwort von Joan Kowalski: In den nächsten Monaten wird das Auktionshaus Bonhams 30 Gemälde von Bob Ross versteigern, um besonders hart getroffenen Rundfunkstationen unter die Arme zu greifen. Zum Auftakt wurden 3 Bilder angeboten. Für das Ergebnis hat die Firmenchefin nur ein Wort: unglaublich.
Unbelievable. Unbelievable. It never occurred to me.
Nicht im Traum hätte ich gedacht, dass wir mit diesen 3 Bildern $600,000 an Finanzierung für das öffentliche Fernsehen sicherstellen könnten.
I still can't get over it. I can't get over it.
Verteilt wird das Geld aus den Versteigerungen über American Public TV. APT produziert und vertreibt Dokumentarfilme, Bildungsfernsehen, Kinderserien und Spielfilme an mehr als 340 öffentliche Fernsehstationen im ganzen Land. Mit dem Erlös kann die Organisation jetzt die Gebühren für ihre Programme senken oder ganz erlassen. Für einige Stationen in ländlichen Gebieten buchstäblich Rettung in höchster Not. Dafür ist Präsident Jim Dunford dankbar. Für ihn ist der große Erfolg der ersten Aktion zugleich Teil einer Gegenbewegung der Zuschauer und der Nutzer des öffentlichen Rundfunks im Land.
In this moment, people have suddenly realized, like, oh, this is important to me.
Gerade merken die Leute, wie wichtig er für sie ist. Wenn sie in Florida leben, werden sie daran erinnert, dass es die Rundfunkstationen sind, die dort Unwetterwarnungen herausgeben. Dass die Grundschulen in Nebraska das Kinderprogramm nutzen. Jetzt, wo all das in Gefahr ist, erkennen sie den Wert, den die Programme für sie haben.
In this moment people will realize the value as they realize when something's under threat that, oh, they're suddenly going to miss it.
Seit der Gründung finanziert sich der öffentliche Rundfunk in den USA aus öffentlichen, vor allem aber aus privaten Geldern. Und als Reaktion auf Trumps massive Kürzungen erleben Rundfunkstationen landauf, landab gerade einen enormen Anstieg privater Spenden. Auch eine Reihe von Stiftungen haben sich zusammengeschlossen und zusammen einen Betrag von 50 Millionen Dollar zugesagt.
None of that will ever replace the federal funding.
Das alles wird die staatlichen Zuschüsse nicht ersetzen können, gibt Jim Dunford von American Public Television zu bedenken. Aber es sei ein Anfang, um sich zusammenzuschließen und ein Modell neu zu erfinden, das einmal so erfolgreich war.
It is a time of, you know, let's be a little innovative, let's hope that we can band together and reinvent this model that had been successful prior.
Und Joan Kowalski, die Chefin von Bob Ross Inc.
You know, it's all setting up for now the next one.
Nach der so unerwartet erfolgreichen Versteigerung der ersten drei Bilder kann sie die nächsten Auktionen kaum erwarten. 27 weitere Gemälde sollen in den kommenden Monaten zugunsten des öffentlichen Rundfunks unter den Hammer kommen in New York, in Boston, in Los Angeles.
I can barely breathe. I can barely breathe with what's going to happen next.
Aber wenn sie nur daran denkt, was als nächstes passieren wird, bleibt Joan Kowalski schon heute die Luft weg.
Gemälde vom berühmten Fernsehmaler Bob Ross kommen unter den Hammer, um öffentliche Rundfunkstationen in den USA zu unterstützen. Ein Bericht war das von unserem USA-Korrespondenten Jasper Barenberg. Woran liegt es eigentlich, dass manche alten Schwarz-Weiß-Filme so richtig alt aussehen und manche aber hochmodern? Panzerkreuzer Potemkin ist so ein Film. Vor 100 Jahren kam er in die Kinos. Und was ihn heute noch so modern aussehen lässt und welche aktuellen Bezüge in ihm stecken, hat Christian Bern für uns.
Der Kinderwagen rollt die Hafentreppe hinunter, aber niemand kann helfen, denn die Menschen rennen um ihr Leben, während die Soldaten auf sie schießen. Die Massakerszene auf der Hafentreppe von Odessa hat bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren.
Der Marsch der zaristischen Soldaten, die Treppen herunter, der Schuss auf die ältere Frau durch ihre Brille hindurch, der Kinderwagen, der die Treppe hinunterstürzt, der Junge, der erschossen wird, das ist nach wie vor eine packende Sequenz.
Vor allem, wie der junge Regisseur Sergei Eisenstein die Bildmontage in Panzerkreuzer Potemkin einsetzt, macht Szenen wie diese so einzigartig, meint der ehemalige künstlerische Direktor der Deutschen Kinemathek, Rainer Rother. Man sieht einen erstarrten Blick, im nächsten Moment einen Säbel, dann ein blutiges Auge. Die Schnitte erzeugen eine emotionale Wucht, die erschüttert. Eisenstein kam vom Theater, hatte zuvor erst einen Langfilm gedreht, Streik, über die blutige Niederschlagung eines Arbeitskampfes. In dem Film machte er das Geschehen dramatisch erlebbar, indem er die Szenen durch zahllose Einzeleinstellungen dynamisierte. Das wirkte so mitreißend, dass Eisenstein 1925 von der Regierung beauftragt wurde, den Jubiläumsfilm zum 20-jährigen Jahrestag der Revolution von 1905 zu drehen. 1905 war es zu landesweiten Unruhen gekommen, auch auf dem Linienschiff Fürst Potemkin wurde gemeutert. Der von den Matrosen übernommene Panzerkreuzer legte in Odessa an, zur Aufbahrung des getöteten Rädelsführers erschienen Tausende. Als daraufhin Unruhen und ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung ausbrachen, ließ der Gouverneur den Aufstand niederschlagen. Eisensteins Auftrag für den Jubiläumsfilm lautet, eine heroische Revolutionsgeschichte von 1905 bis 1917 zu erzählen, aber Eisenstein konzentriert sich in Panzerkreuzer Potemkin auf den Matrosenaufstand.
Er beschreibt es in seinen Texten über den Film, dass er versucht hat, in dieser einen Episode aus dem Jahr 1905 sozusagen die Charakteristik des gesamten unruhigen Jahres zu kondensieren. Und man muss sich auch bewusst halten, dass Eisenstein dem Auftrag entsprach. Also der Aufstand 1905 ist gescheitert, ist vom Zarenreich niedergeschlagen worden. Und der Film verwandelt eine Niederlage in eine positive Perspektive.
Im Film siegen die Matrosen, weil sie sich weigern, aufeinander zu schießen. Solidarität siegt über Gehorsam. Und das Pogrom bleibt unerwähnt. Der Film verfolgt zwar den Propagandaauftrag, geht aber ästhetisch eigene Wege. Nicht nur die Montagetechnik ist sensationell.
Es gibt ja einige Szenen, die wirklich Filmgeschichte geschrieben haben. Das ist natürlich diese Treppenszene in Odessa. Es ist aber auch die Aufnahme des Nebels über der Bucht, die zu der Trauer passt, die nach der Ermordung eines der aufständischen Matrosen gezeigt wird. Ich glaube, es ist auch eine wichtige Entscheidung gewesen, von Eisenstein auf Laien zu setzen und auf die Physiognomien. Das prägt sich auch heute noch unheimlich ein.
Die Nahaufnahmen der Gesichter rücken die Menschen ins Zentrum, obwohl der Film das Kollektiv feiert. Panzerkreuzer Potjomkin wird nach seiner Premiere im Moskauer Bolschoi-Theater am 21. Dezember 1925 ein riesiger Publikumserfolg. Seinen weltweiten Siegeszug tritt der Film aber erst über Deutschland an. Auf die Berliner Premiere reagieren Publikum und Kritik euphorisch und die kongeniale Musik, die Edmund Meisel für die deutsche Fassung komponiert, trägt zum Welterfolg bei. Dass Panzerkreuzer Potjomkin zu den wichtigsten Werken der Filmgeschichte zählt, hängt für Regisseur Alexander Solotuchin, der in St. Petersburg lebt, mit seiner Mehrdeutigkeit zusammen. Es finden sich im Film zum Beispiel Anspielungen auf das Evangelium, so Solotuchin. Der Film funktioniere auf mehreren Ebenen. Deshalb lasse sich Panzerkreuzer Potjomkin auch nicht für die russische Regierungspropaganda instrumentalisieren. Eisenstein sei für viele in der russischen Filmszene gerade Thema, weil sich in ihm auch das Verhältnis von Macht und Kunst spiegele. Eisenstein drehte im Auftrag Stalins, aber seine Filme entzogen sich den Vorgaben und wurden teilweise verboten. Eisenstein ist in Russland heute noch sehr populär, sagt Solotuchin. Dass sein berühmtester Film Panzerkreuzer Potjomkin in Odessa und damit in der Ukraine spielt, mache den Film noch ambivalenter. Jeder, der ein Herz hat, denke bei der Massakerszene auf der Treppe daran, dass dort im Moment russische Raketen einschlagen könnten, meint Solotuchin. Die Solidarisierung der Bevölkerung von Odessa gegen die zaristischen Kosaken im Film, man kann sie im Angesicht des russischen Angriffskrieges heute ganz neu deuten.
Christian Berndt war das über 100 Jahre Panzerkreuzer Potjomkin. Es gibt japanische Comics, die in Serie erscheinen und dann über die Jahre 10, 30 oder auch mal 100 Sammelbände füllen, vor allem wenn sie, wie viele japanische Comics heute, noch wöchentlich erscheinen. Wir schauen jetzt auf einen Manga und steigen da einfach mal in Band 14 ein, nicht mit Band 1, weil es auch ein paar Bände braucht, um mal eine Weitsicht zu haben. Was ist das für eine Erzählwelt, die sich da entwickelt? Wir sprechen jetzt über einen Manga über Reinigungskräfte und zwar heißt der Shadow's House. Das ist ein gruseliges Herrenhaus, in dem viel geputzt werden muss. Auf Deutsch ist gerade Band 14 erschienen. Zeit, da mal mitten reinzublicken. Und zwar mit Kulturjournalist Stefan Mesch. Hallo Stefan.
Hallo.
Ich habe eben mal in den Manga reingeschaut. Ich kannte den nicht. Und in dem Herrenhaus, Shadow's House, muss so viel geputzt werden, weil die Bewohner so viel Ruß absondern. Was hat es damit auf sich?
Genau, also in diesem Herrenhaus, da wohnen Adlige, die Shadows, und aus ihren Körpern, da kommt richtig Ruß raus, also wie so aus einem Schornstein, Ruß wie Qualm, wie ein Ofen, wie Kohlenstaub. Und jeder Shadow hat darum eine persönliche lebende Puppe. Und diese Puppen, die sehen aus wie lebensgroße Kinder und die putzen der Oberschicht hinterher. Und weil man das Gesicht der Shadows nicht sehen kann vor lauter Ruß, ist jede Puppe exakt so frisiert wie ihr Shadow. Und jetzt zeigen uns sehr kurze Kapitel den Alltag, also den endlosen Putzdienst von einer ganz fröhlichen Puppe, von Emiliko. Und wie sie lernt, immer wie so ein Spiegelbild, also wie ein öffentliches Gesicht zu sein für ihre Herrin, für Kate.
Also diese reichen Adeligen, die sind komplett so eine schwarze Silhouette sieht man da im Comic. Und die Puppe, die quasi die jeweils eine Rußfigur quasi begleitet, die Emiliko, das ist so, sieht aus wie so ein fröhliches Kind, so typisch Manga, Kulleraugen, Pausbacken, Rüschenkleider. Also diese Ästhetik hat natürlich auch was mit Manga zu tun, aber nur weil es wirklich kindlich aussieht, ist es nicht nur für Kinder.
Kate ist 12 oder 13 und der Verlag sagt auch, das ist ab 13. Aber fast alle Trickserien in Japan im TV zeigen Jugendliche. Also egal, ob die Serie für Kinder ist oder ganz erwachsen, gezeigt werden fast nur Teenager gerade. Und darum war meine Angst, oh nein, das ist vielleicht einfach ein Comic für erwachsene Männer, die auf Dienstmädchen stehen. Und weil alles so schmutzig ist, muss ich Emiliko jetzt auch noch ständig waschen. Und da bin ich misstrauisch, weil ich will echt keine gezeichneten Kinder sehen, die sich ausziehen und putzen. Und immer mit dieser vorgeschobenen Begründung, aber das ist ja auch kein reales Kind, es sieht nur so aus, das ist eine lebende Puppe. Okay. Aber Entwarnung, das klappt. Also ich bin wütend, weil die historische Rolle das Dienstmädchen ja voll sexistisch ist und die Uniformen von so Hausmädchen, die sind degradierend. Aber ich finde, der Manga selber, der will mir diesen Sexismus nicht als sexy verkaufen.
Also man muss vielleicht auch die Leserschaft, die sich vielleicht auch mit Manga nicht so auskennt, da vielleicht auch erstmal rüberspringen über diese Ästhetik und vielleicht jetzt diese kindliche Ästhetik auch erstmal akzeptieren und dann weiterlesen. Ich habe jetzt die ersten 20 genau. Seiten gelesen und das ist schon sehr interessant, wie diese kindliche Ästhetik mit Horror verwoben wird. Also diese kindliche Reinigungskraft, die auch immer voll gefallen will und alles richtig machen will und auch total süß und auch lustig ist, trifft da auf diese total beängstigenden, gesichtslosen Silhouetten. Also es ist echt ein toll gezeichneter Kontrast.
Genau, also es geht total puppenstubenhaft los. Die Puppe putzt so fröhlich und dann wird echt jeder Aspekt dieser Gesellschaft und dieses Systems als Horror und als Machtungleichgewicht hinterfragt. Weil die Stimmung ist, je schlechter sich die mächtige Person fühlt, desto mehr Ruß kommt aus ihr raus und desto mehr musst du dann putzen. Und das passt ja voll zur Art, wie wir heute zum Beispiel mit Trump umgehen. Es passt zu häuslicher Gewalt, wir lesen Comics, die zeigen, oh, mach Onkel Dagobert bloß nicht wütend. Und politisch sollen wir ja auch alle denken, oh nee, Putin darf nicht wütend werden, Elon Musk darf nicht wütend werden. Also das ist ein Comic über Bedienstete, die alle emotionale Arbeit und alle Care-Arbeit machen müssen. Und wenn sie unbequem sind, kommt aus der Oberschicht Gewalt und Dreck raus und den Dreck, den müssen sie dann putzen. Super gruselig.
Okay, und du interpretierst das Metaphorische jetzt auch gleich so mit in reale Bezüge rein. Als Leserin von dem Manga werde ich aber erstmal neugierig. Was ist das denn wirklich dort für eine Welt im Comic? Also was ist das mit diesen reichen Rußmenschen?
Die Figuren sehen ja ganz simpel aus, aber die Erzählwelt, die ist sehr durchdacht und komplex. Und darum wird das echt über 20 Bände immer tiefer und besser. Also der Begriff für so Geschichten ist ontologisches Rätsel. Das sind so Erzählwelten, bei denen unklar ist, was ist hier eigentlich los? Was sind die Spielregeln? Und deshalb, das sieht aus erstmal wie so ein Märchen oder so ganz simpel. Aber es ist wirklich also eine ganz komplexe Erzählwelt, die ich jetzt halt nicht tiefer verraten will. Und mich überzeugt Shadows House heute echt mehr erstmal als so diese großen Erfolgs-TV-Serien wie Lost oder Severance. Und bei einem Horrorinternat könnte man ja auch vielleicht einfach wegrennen. Aber Kate und Emilico, die sagen schnell, nee, alle müssen hier gerettet werden. Das System hier, das ist so schlimm für alle. Wir zwei müssen nicht aus dem System raus, sondern das ganze brutale System muss weg. Und wie kriegen wir das zusammen hin als Gesellschaft?
Also ich höre da viel Lob raus, Stefan. Nur Lob?
Es gibt eine englische Version, da ist alles in Farbe. Und auf Deutsch ist es leider nur schwarz-weiß.
Schade.
Naja. Und ich finde die Psychologie recht tief, aber wenn was Schlimmes passiert, wird nicht immer lang und groß gezeigt, was das jetzt mit den Figuren zutiefst innerlich macht. Also ein Mädchen kriegt zum Beispiel gesagt, du, deine Mutter, die war 50 Jahre lang mit dir schwanger. Und bei sowas sind in dem Manga die Chancen so 50-50, dass es danach ein Kapitel gibt, wie schlimm ist es eigentlich, 50 Jahre lang schwanger zu sein? Oder zack, zack, weiter, weil immer neue krasse Sachen passieren. Also es gibt über 50 Shadows, die meisten Shadows haben eine Puppe, also über 100 Figuren. Und ganz stark ist hier, jede Figur hat eine andere Persönlichkeit, auch jedes Verhältnis von Shadow und Putzkraft ist ganz anders. Aber alle, wirklich alle, leiden in diesem faschistischen System. Und jeden Tag fröhlich und resilient putzen, wie diese Emilico, das rettet dich nicht. Das ist nicht genug. Und ich finde halt, Shadows House, das erscheint seit 2018 und ich glaube, das sind am Ende mindestens 30 Bände, also 5000 Seiten knallhart. Wie zerstört man zusammen ein faschistisches System?
Ja, und es werden weitere Bände dann wohl folgen und vor allem in der deutschen Übersetzung. Ich danke dir jetzt erstmal, Stefan Mesch, fürs Vorstellen von Shadows House. Also Shadows House erscheint bei Manga Kalt. Ist gezeichnet vom Duo Sumato, übersetzt von Florian Weitschies und Etsuki Tabuchi. Und auf Deutsch gibt es bisher 14 Bände und die kosten alle so um die 10 Euro. Wummernde Bässe, schummriges Licht, dreckig und verruchtes Ambiente, das gehört zur internationalen Clubkultur. In Wuppertal, in Bahnhofsnähe, ist ein anderes Konzept realisiert worden. Der Club Open Ground habe angeblich den besten Sound der Welt. Und wie der klingt und was es noch alles in diesem Club in Wuppertal zu hören gibt, hat Peter Bocko für uns.
Lange Schlange vor dem Open Ground. Auf Stahltreppen zwischen Betonrabatten geht's runter zur Club Night am Samstag. Rund 1000 Gäste werden erwartet.
Wir kommen nach Brüssel, ja genau, stimmt. Weil wir haben ganz viele Freunde, die heute Abend auflegen. Und sie sehen, wie die Nightlife hier in Wuppertal sich entwickelt.
Sogar aus Hannover kommen die Gäste und fahren bewusst nicht nach Berlin. In der Schlange stehen die Jungen von der Gen Z, aber auch etliche aus der Generation Babyboomer. Ist Wuppertal jetzt auf einmal angesagte Clubstadt? Die Stadt selber hatte Interesse, vor einigen Jahren ihr Provinz-Image loszuwerden. Und so wurde aus einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg ein Club. Und Bäckereierbe Markus Riedel bekam den Zuschlag. Ob es funktionieren würde, das konnte man bei Eröffnung vor 2 Jahren noch nicht wissen. Doch inzwischen kommen alle in Scharen wegen des einzigartigen Sounds des Raums selber. Das wird als Hauptgrund genannt, Markus Riedel.
Was du siehst, ist, wir haben in allen Bereichen, auch dazwischen und auch in der Lobby, alles so gebaut wie ein Studio, Musikstudio. Das heißt, wir haben alle Wände und alle Decken verkleidet mit Absorption.
Es gibt 2 Tanzräume, einen großen und einen kleineren. Hier bekomme ich das, wofür ich in einen Club gehe. Bässe kitzeln im Nacken, schubsen mich förmlich. Das kann kein Kopfhörer. Der Sound ist hier extrem körperlich.
Wenn du gleich mal im Club, also wenn die Musik an ist, die Hand vorsichtig auf die Platte hältst, dann merkst du, die alle Platten vibrieren.
Stimmt, die grauen Platten, mit denen alles im Open Ground verkleidet ist, schlucken die Bässe wie ein schwarzes Loch.
Und dadurch hast du so einen klaren, guten Sound hier.
Ist man damit Trendsetter oder muss man die Gäste erst erziehen, das wertzuschätzen?
Nee, so konsequent wüsste ich nicht, wer es schon gemacht hat.
Wuppertal hat nun also einen Club mit Alleinstellungsakustik. Das hat sich inzwischen und offenbar auch bei internationalen KünstlerInnen herumgesprochen.
Yeah, absolutely. It's just such an incredible club. It's got such a reputation in such a short time.
Unglaublicher Club, berühmt in so kurzer Zeit, sagt Tashan, DJ Name Tash LC aus London, die ein breites Spektrum elektronischer Musik auflegt, von Drum and Bass bis Techno. Percussion-lastig, der Raumklang kommt dem sehr entgegen, sagt sie.
The care that's been given to it, the love that's put in it, like it feels like a real like family vibe.
Alles sei hier liebevoll gemacht, die Stimmung familiär. Damit Tash LC sich wohlfühlt, ist ein Mitarbeiter abgestellt, Aaron.
Ich mache Artist Care hier. Mein Name ist Aaron. Aaron Mucke, wie die Musik hier. Also ich kümmere mich so um die Künstler und Künstlerinnen. Ich hole die ab vom Flughafen und bereite das Dinner vor im Backstage und schaue, dass es denen gut geht.
Der Sound ist direkt aufgeräumt und quasi clean, das Publikum aber divers.
Wir versuchen, viele queere Leute hier reinzubringen, dass sich alle safe fühlen. Wir sind alle hier zu Hause. Das ist wie eine kleine Familie jetzt schon. Nach 2 Jahren.
Sind die MitarbeiterInnen überzeugt? Schummrig und verrucht ist der Open Ground gewiss nicht. Aber auch zu jung, um schon Patina und Status zu haben wie das Berliner Berghain. Security gibt's auch, doch die bekäme kaum was zu tun. Das Ambiente ist eher artsy. Graue Polyesterfilzplatten, dezente, minimale Lichteffekte, bequeme Ledersofas. Ich fühle mich eher wie in einer Hotellobby als wie in einem Club. Aber vielleicht spiegelt sich hier auch ein Wandel in der Clubkultur hin zum aufgeräumten, cleanen. Der gemeinsame Nenner der rund 1000 Gäste scheint zu sein, soziale Kälte ist draußen auf dem Bahnhofsvorplatz und der Open Ground ist eine Wohlfühloase und der Sound ist wirklich sehr besonders. Kraftvoll, klar, clean, eine körperliche Erfahrung.
Peter Backhoff hat sich für uns ins Wuppertaler Nachtleben gestürzt und den Club Open Ground besucht.